alles ist frustrierend. Oder vielleicht denkst du zurück an den letzten Sommerurlaub, auf den du dich so sehr gefreut hast und du hast viel Gutes gegessen, du hast super spannende Bücher gelesen, vielleicht eine große Trophäe von Fisch gefangen. Aber jetzt 6 Wochen, 7 Wochen später sagst du dir, kann es das wirklich gewesen sein? Ja, eigentlich das, die Vorfreude ist nicht wirklich erfüllt worden und jetzt schon planst du deinen nächsten Urlaub und hoffst, dass es nächstes Jahr noch besser wird. Aber irgendwie scheint kein Urlaub wirklich perfekt zu sein. Oder vielleicht auf einer ernsteren Seite des Lebens. Menschen, die dir lieb sind, sterben dir weg, ohne dass du etwas dagegen tun kannst. Vielleicht dein Ehepartner, vielleicht die eigene Mutter oder Vater, und du sagst dir, die bleiben mir erhalten. Ich werde zu jedem Geburtstag und zu jedem Jubiläum dort treu am Grab sein. Aber du merkst einfach, wie die Zeit vergeht und die Verstorbenen mehr und mehr entfernt sind. Vielleicht sind es deine Eltern und das Elternhaus ist mittlerweile verkauft worden und so vieles, wo du dich vielleicht noch an deine Mutter, deinen Vater erinnern würdest, ist dahin. Und du denkst kaum noch an die, die dir einst so sehr lieb waren. Oder du schaust einfach um dich herum und du siehst Scheidung und Trennung und Streit. Vielleicht bist du sogar selbst Teil dieses Zerbruchs von Beziehungen. Vielleicht hättest du dich sehr über ein Kind gefreut, aber du und dein Ehemann, vielleicht nach mehreren Missgeburten sogar, habt ihr immer noch keine Kinder. Und ihr fragt euch, hat Gott mich denn nicht lieb? Bin ich nicht eigentlich derjenige, der hier in der Gemeinde am fleißigsten ist und der wirklich seinen Glauben so treu auslebt? Warum ich? Das fragst du dich vielleicht bei vielen dieser Situationen. Warum ich? Hat Gott auf mich abgesehen? Will Gott mir eins auswischen? Und überhaupt, wenn du dir dein Leben anschaust, sagst du dir vielleicht, Gott, ich liebe Gott, aber Gott scheint so weit weg zu sein. Dies sind alles Frustrationen, die das Leben mit sich bringt. Ja, das Leben, wenn wir ehrlich sein sind, ist gezeichnet von Frust. Nun, wir sind heute Abend ein gemischtes Publikum. Wir haben zwar die Kinder und auch die Jugendlichen mittlerweile schon verabschiedet, aber einige von uns sind jünger, einige schon älter. Und vielleicht sitzt du als junger Mensch hier und sagst, Frust? Keine Ahnung, das Leben ist doch eigentlich ganz locker und ganz chillig. Und hier sitzen vielleicht einige ältere Menschen, die sagen, ja, das kann ich nachvollziehen. Diesen Frust spüre ich. Nun, das Buch, was wir an diesem Wochenende erforschen wollen, ist geschrieben an einen jungen Menschen. Einen jungen Menschen, wo es dann am Abschluss des Buches heißt, denke an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Warte damit nicht, bis du alt bist. Die Tage für dich beschwerlich werden und die Jahre kommen, von denen du sagen musst, sie gefallen mir nicht. Ja, dieses Buch ist eine Vorbereitung an den jungen Menschen, dass er gewappnet ist, wenn dann diese Schicksalsschläge kommen, wenn das Leben anfängt, schwer zu sein. Und so hoffe ich und wünsche ich mir, dass für jeden von uns, ob alt oder jung, dieses Buch ein Buch ist, was uns zurüstet, mit der Frustration, die das Leben mit sich bringt, recht umzugehen. Nun, der Prediger schließt dieses Buch ab und sagt, als Ergebnis dieser ganzen Gedanken will ich dir Folgendes mitgeben. Bring Gott Achtung, so fürchte Gott und tu das, was er in seinen Geboten fordert. Das gilt für jeden Menschen. Gott wird über alle unsere Taten Gericht halten, seien sie gut oder böse, selbst über die Taten, die im Verborgenen liegen. Das sind die abschließenden Worte, das ist das Fazit, zu dem der Prediger kommt, in dieser Anweisung
für den jungen Menschen recht, diese Frustration zu erkennen. Und so werden wir auch an diesem Wochenende immer wieder dazu zurückzukommen, was es wirklich heißt, inmitten dieser Schwere des Lebens Gott Achtung entgegenzubringen. Ja, Gott zu fürchten, seine Gebote zu halten und letztendlich angesichts der Tatsache leben, dass es ein Gericht gibt, dass es eine Begegnung gibt mit Gott, wo es offenbar wird, was all diese Dinge, die Gott in unserem Leben zugelassen hat, was es damit auf sich hat. So sollen diese Vorträge eine Vorbereitung sein für die Zeiten, die, in denen wir schon mittendrin stecken oder die vor uns liegen. Nun, diese anfängliche Frustration, die ich beschrieben habe, ist letztendlich das, was der Prediger bei all seinen Erforschungen festgestellt hat. Ja, und so beginnt dieses Buch in Kapitel 1, Vers 2 gleich mit diesem Wolkenbruch. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer. Unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist alles völlig sinnlos. Was hat ein Mensch davon, wenn er sich sein Leben lang müht und plant? Egal, wo er hingeschaut hat. Ja, und ich lese hier aus der Neuen Leben Übersetzung. Ich habe schon viele von euren Bibeln entdeckt, dass einige von euch Neues Leben Bibel benutzen. Ja, ein bisschen jugendlicher und vielleicht einfach, dass es mehr auch in unser Leben hineinspricht. Ich werde auch ab und zu mal dann die Schlachter zitieren. Und in der Schlachter lautet dieses anfängliche Fazit und diese anfängliche Zusammenfassung von dem, was jetzt der Prediger in diesem Buch beschreibt, wie folgt. O Eitelkeit der Eitelkeiten. Ja, also diese Sinnlosigkeit, diese Bedeutungslosigkeit drückt er aus mit Eitelkeit, Eitelkeit. O Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Am Ende des Tages scheint es alles sinnlos und bedeutungslos, ja, eitel zu sein. Und ich denke, so wirft dieses Buch bei all seinen Beobachtungen von all den unterschiedlichen Bereichen des Lebens, wo der Prediger letztendlich zu dem Ergebnis kommt, es ist bedeutungslos, es ist Eitelkeit. So fordert uns dieses Buch heraus, dass wir der Frage nachgehen, warum? Warum ist alles Eitelkeit? Warum erscheint am Ende des Tages alles sinnlos und bedeutungslos? Und ob du gläubig bist oder nicht, denn jeder sollte sich ernsthaft diese Frage stellen. So ist es ein herausforderndes Buch. Ein Buch, was uns dann natürlich auch die Antwort gibt, dass wir uns zu Gott hinwenden inmitten dieser Sinnlosigkeit und Bedeutungslosigkeit. Aber wir stellen uns die Frage, warum? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Leben wir in einer unvollkommenen Welt? Leben wir in einer unvollkommenen Schöpfung? Ist Gott, dem Schöpfer, hier ein Fehler unterlaufen, als er diese Welt geschaffen hat? Ist das das, was wir spüren, wenn wir diese Frustration ins Auge schauen? Oder ist der Schöpfer gar unvollkommen? Ist Gott nicht wirklich der vollkommene und perfekt gute Gott, als der er sich in der Bibel ausgibt? Oder gar die Frage, gibt es vielleicht einen Schöpfer? Ist vielleicht all das, was wir hier erleben, einfach eine Auswirkung des Zufalls und des Schicksals? Und das ist die Antwort, die leider viele Menschen um uns herum geben. Wo wir wirklich sagen, okay, wenn es wirklich der Zufall ist, das Schicksal letztendlich, was verantwortlich ist für so viel Sinnlosigkeit und für so viel Frustration im Leben, ja, wie soll ich da mein Leben leben? Wenn es nicht mal einen Schöpfer gibt, von dem ich vielleicht erkenne, dass es Teil seines Plans ist. Ich denke, es sind sehr ernsthafte Fragen, die dieses Buch für einen jeden, der bereit ist, sich diese Fragen zu stellen, gibt. Oder haben wir es zu tun mit einem Schöpfer, der die Kontrolle über die Welt verloren hat? Ist das der Grund für die Frustration? Oder wie wir auch eben bei den Beispielen schon gesehen haben, haben wir es hier mit einem Schöpfer zu tun, der böse ist auf mich, der mir eins auswischen will und deshalb diese Frustration zulässt. Oder ist es einfach, ja, wir haben eine verkommene Schöpfung und wir haben einen vollkommenen Schöpfer, aber der Mensch ist absolut unvollkommen. Einfach die Veranlagung des Menschen. Ja, wir haben es letztendlich mit einer Menschheit zu tun, der wir teilhaben, die verflucht ist. Nun, was ist die Antwort? Was ist die Antwort, die der Prediger gibt? Und ich denke, dieses Wochenende werden wir sehen. Das Problem liegt nicht bei dem vollkommenen Schöpfer. Das Problem liegt nicht bei der Veranlagung des Menschen und wie Gott den Menschen geschaffen hat, sondern das Problem liegt letztendlich bei dem Fluch, den Gott über die Welt gelegt hat. Es liegt ein Schatten auf dieser Welt seit dem Sündenfall, der, obwohl der Mensch sich nicht geändert hat, doch das Leben zu etwas sehr Frustrierendem gemacht hat. Und das ist das, was wir heute Abend in dieser ersten Einheit betrachten werden. Das Problem mit der Welt, in der du und ich leben, ist nicht der Schöpfer, sondern der Fluch, der über dieser Welt liegt. Es ist dieser Fluch, dieser Schatten, der auf der Erde liegt, der letztendlich das Leben zu so etwas Mühseligen macht, wie der Prediger es beschreibt. Und es ist interessant, dass wenn wir uns das Buch Prediger einmal näher anschauen, wir sehen, dass immer wieder Anspielungen auf die Schöpfungsgeschichte gemacht werden. Ja? Dass der Prediger, wenn er dieses Buch schreibt, klar das Leben, wie er es beschreibt, in den Kontext, in den Zusammenhang der Schöpfung setzt. Ja, einer der Kommentare, Foreman, schreibt, die ersten Kapitel in Genesis stellen den wichtigsten Einfluss auf das Denken des Predigers dar. In Bezug auf das Wesen und Schicksal des Menschen, die Eigenschaften des menschlichen Daseins und die Tatsache, dass es Gott gibt. Ja, all sein Denken ist tief verwurzelt in dem Schöpfungsbericht und in dem Bericht des Menschen, des Sündenfalls. Ja, wir können eigentlich sagen, das erste Buch Mose, die Genesis, erklärt uns, wie es zum Sündenfall und seinen Auswirkungen kam. Ja? Und dann greift der Prediger jetzt in diesem Buch Prediger die ersten vier Kapitel auf und erläutert uns, wie denn jetzt ganz genau die Auswirkungen des Sündenfalls aussehen, wie sich das auf das tägliche Leben auswirkt, was letztendlich die Auswirkungen des Sündenfalls sind. Wir können also sagen, wir haben es bei dem Buch Prediger zu tun mit einer Theologie der Vergänglichkeit. Das Buch Genesis sagt, ja, der Mensch ist gefallen und mit dem Sündenfall hat sich vieles geändert. Und der Prediger erläutert uns jetzt, er führt aus, wie jetzt diese Auswirkungen des Sündenfalls aussehen. Das macht es so wertvoll, dieses Buch Prediger zu erforschen. Und so, lasst uns gleich einmal anfangen und klar sehen, wie das Buch Prediger den Schöpfer beschreibt, ist Gott der Schöpfer nach wie vor derselbe. Und auch wie der Prediger den Menschen beschreibt, ist der Mensch nach wie vor derselbe Mensch, den wir auch im ersten Buch Mose in der Schöpfung erkennen. Aber das, was sich geändert hat, ist die Welt, in der wir als Ebenbilder Gottes jetzt leben. Ja, es ist ein Fluch, der über dieser Welt liegt, der jetzt alles anders macht. Ja, das, was der Prediger deutlich macht, ist, dass Gott nach wie vor derselbe ist. Im Prediger 12, Vers 1, haben wir eben schon gelesen, sagt der Prediger, gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Ja, dieser gute Schöpfer, der auch in dem ersten Buch Mose beschrieben wird. Dieser Schöpfer, der nach jedem Tag, wo er die Welt wieder etwas Neues in der Welt geschaffen hat, sagte, und es war gut. Und es war gut. Siebenmal wiederholt sich dieser Refrain und er sprach, es war gut. Und am 7., ja, beim letzten Mal, wo er das sagt, finden wir sogar noch die Krönung in Kapitel 1, Vers 31 und es war sehr gut. Und der Prediger greift dieses Gut, dieses sehr gut auf. 52 Mal erwähnt er das Wort gut in seinem Buch. Wenn der Prediger sich in der Welt umschaut, so bestätigt er das Zeugnis von 1. Mose. Gott hat die Welt gut geschaffen. So lesen wir hier zum Beispiel in Kapitel 5. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Ja, bei allem Leid, bei aller Frustration, das Gute im Leben ist erhalten geblieben. Und Gott schaut immer noch auf seine Schöpfung und lässt uns Gutes erkennen in dem, was wir essen, was wir trinken. Ja, und in der Tatsache, dass Gott es zulässt, dass wir auch dieses Gute genießen. Ja, das ist eine Gabe Gottes. Und wir werden immer wieder zu diesen achtmaligen Refrain, wir haben 8 Abschnitte, die sehr ähnlich klingen wie jetzt hier, Prediger 5, werden wir immer wieder zurückkommen und werden das auch entdecken, was das ganz praktisch für uns, wenn wir unser Leben in Anbetracht Gottes leben, bedeutet. Ja, wir sehen also, es hat sich nichts daran geändert, dieser gute Schöpfer lässt uns immer noch sein gutes Handwerk sehen. Aber dieser Schöpfer ist nicht nur ein guter, sondern auch ein weiser und ordnender Schöpfer. Ja, wir alle wissen, Gott schuf Himmel und Erde und die Mond und Sterne, die Gestirne, und er setzte sie als Zeichen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage der Jahre. Wir sehen hier eine göttliche Ordnung, eine göttliche Weisheit hinter allem. Aber wenn wir uns dann ansehen, wie wir in der Lage sind, vielleicht auch diese Ordnung, diese Weisheit Gottes nachzuvollziehen, da ist unser Leben begrenzt. Da heißt es im Prediger 11, Vers 5, du weißt nicht, welche Richtung der Wind einschlagen wird, noch kannst du dir nicht erklären, wie die Körper eines Kindes im Leib der Mutter entstehen. Ebenso verstehst du das Tun Gottes nicht, der alles bewirkt. Ja, wir sehen hier also den Gott, der immer noch die Zügel dieser Welt in der Hand hält. Ja, der in seiner Ordnung, in seiner Weisheit hinter allem steckt. Wir haben den starken Kontrast in diesem Buch. Ja, hier ist die Rede von dem Tun Gottes. Ja, und letztendlich, der Mensch tut und er wirkt und er ist am Werken. Und unser Tun und Wirken ist unbestimmt. Es ist ungeordnet. Wir haben es nicht unter Kontrolle, wie wir morgen früh sehen werden. Aber dann wird diesem Tun und Wirken, das göttliche Tun und Wirken in diesem Buch gegenübergestellt. Und da sehen wir einen Schöpfer, der sehr wohl die Zügel in der Hand hält und sehr wohl alles unter Kontrolle hat. So ist es der Mensch, der müht und versucht zu kontrollieren, aber er kann es nicht. Als Auswirkung des Fluches, der über dieser Welt liegt. Und doch Gott hält die Zügel in der Hand. Er ist es, der allen seine Zeit bestimmt. Und das ist sicherlich wahrscheinlich die bekanntesten Verse. Wir werden auch morgen darauf zu sprechen kommen, im Prediger Kapitel 3, ja, wo es heißt, alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Ja. Alles hat seine Zeit. Es gibt die Zeit zu leben, die Zeit zu sterben. Die Zeit zu lieben, zu hassen. Ja. Lest es dort in Kapitel 3 nach. Für alles hat Gott seine Zeit gegeben. Und wir können es nicht kontrollieren, wann es Zeit für was ist. Wann es vielleicht Zeit für die positiven und die erfreulichen Dinge im Leben sind und wann es Zeit für die nicht so erfreulichen Dinge im Leben gibt. Aber es ist Gott, der jedem und allem seine Zeit setzt. Und wir können es nicht nachvollziehen. Ja? So heißt es hier in Prediger 7, Vers 13, schau dir die Taten Gottes an. Kann jemand gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Wenn es dir gut geht, freu dich daran. Und wenn du von Unglück betroffen bist, denke daran, dass dieser Tag, wie auch jener, von Gott gekommen ist, damit der Mensch nicht herausfinden kann, was die Zukunft bringt. Gott ist immer noch dasselbe in seiner Ordnung, in seiner Weisheit, der einen vollkommenen Plan hat, was er in unser Leben bringt. Das Unheil, das Unglück, wie auch das Glück und das Heil. Ich denke, vielleicht sehen wir schon hier in dieser nächsten Geschichte, in dieser kurzen Geschichte, eine Veranschaulichung dieser Tatsache, wie es aussieht, wenn wir sagen, ja, es ist Gott, der letztendlich der ordnende und weise Gott ist. Das ist die Geschichte von einem alten Mann, der einen Bauernhof hatte. Und dieser alte Mann liebte es noch alles, wie in den guten alten Zeiten, natürlich zu bewerkstelligen. Er hatte keinen Traktor, sondern er zog noch seinen Pflug hinter dem Pferd. Und eines Tages, als er sein Feld pflügte, fiel sein Pferd tot um. Alle Bewohner des Dorfes sagten, oh weh, ausgerechnet das noch, sein einziges Pferd. Aber der alte Mann sagte, wir werden sehen. Er war so ruhig und hatte solch einen Frieden, dass wir alle nur staunen konnten. Und so legten wir alle gemeinsam zusammen unser Geld zusammen und kauften ihm ein neues Pferd. Daraufhin sagten alle, oh, was für ein Glückspilz. Der alte Mann sagte, wir werden sehen. Einige Tage später drehte das Pferd durch, weil es nicht mit seiner Umgebung vertraut war und sprang über den Zaun und weg war's. Wir alle sagten, oh weh, der Ärmste, jetzt ist auch noch dieses Pferd weg. Aber der alte Mann sagte ganz ruhig, wir werden sehen. Eine Woche später kehrte das weggelaufene Pferd zurück mit einem ganzen Dutzend von wilden Pferden. Darauf sagten wir uns alle, was für ein Glückspilz. Und der alte Mann sagte, wir werden sehen. Am nächsten Tag nutzte sein Sohn die Gelegenheit, die hatten ja jetzt immerhin mehr als nur ein einziges Pferd. Und während der Vater mit dem Pferd arbeitete, nahm der Sohn sich eins der Pferde und versuchte es auszureiten. Aber dieses wilde Pferd stieß ihn aus dem Sattel und so brach der Sohn sich sein Bein. Und alle sagten, der arme Junge. Aber sein Vater sagte sich, wir werden sehen. Am nächsten Tag wurden alle jungen Männer in den Kriegsdienst einberufen. Nur der Sohn dieses alten Mannes durfte zurückbleiben, weil er mit seinem gebrochenen Bein nicht in Krieg ziehen konnte. Das ganze Dorf freute sich, was für ein Glück dieser Junge hat. Aber der alte Mann sagte, wir werden sehen. Und dabei belassen wir es mal. Wir werden sehen. Ja, hier ist ein Mann, der es versteht. Es gibt einen Gott, der für alles seine Zeit hat und für alles die Zeit gesetzt hat. Und dieser Gott ist ein guter Gott. Dieser Gott ist ein Gott, der nicht die Ordnung, nicht die Kontrolle über die Welt verloren hat. Ja, das ist ein Beispiel dafür, wie es aussieht, wirklich in Gottesfurcht dieser Frustration, diesen Frustrationen im Leben zu begegnen. Aber wenn wir dann weiterlesen im Buch Prediger, sehen wir, nicht nur liegt das Problem nicht bei Gott als den Schöpfer, auch liegt das Problem nicht bei den Menschen als das Geschöpf. Denn wir sehen, so wie der Prediger jetzt den Menschen beschreibt, beschreibt er eigentlich den Menschen so, wie Gott ihn in den ersten zwei Kapiteln des Buches 1. Mose beschreibt. Zuerst einmal wird der Mensch in dem Buch Prediger als erdig beschrieben. Ja, er ist ganz ähnlich wie die Tiere. Und damit will ich sicherlich nicht von Evolution reden, aber es gibt etwas an uns Menschen, wo wir in gewisser Weise den Tieren gleichen. Mit dem einzigen Unterschied, dass Gott uns seinen Atem eingehaucht hat und damit uns zu einer sehr besonderen Schöpfung macht. Ja, so heißt es in Prediger 3, Vers 18. Dann erkannte ich, dass dieses um der Menschen willen geschieht. Gott prüft sie, damit sie erkennen, dass sie sich nicht von den Tieren unterscheiden. Wir werden da an diesem Wochenende noch einmal drauf zu sprechen. Aber genauso greift der Prediger jetzt auch die Beschreibung aus dem ersten und zweiten Kapitel der Genesis auf, wenn er sagt, der Mensch ist im Ebenbild oder beschreibt ihn als im Ebenbild Gottes geschaffen. Und es gibt viele Theorien, was die Ebenbildlichkeit des Menschen auf sich hat. Ja, aber wir können sicherlich sagen, der Mensch ist in gewisser Weise moralisch in Unschuld geschaffen. Ja, seine moralische Beschaffenheit. Ja, so lesen wir im 1. Mose 2, dass sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Ja, und so beschreibt dann auch der Prediger in Kapitel 7, Vers 29 den Mensch als, dass er aufrichtig geschaffen ist. Aber ich denke, wir können vielleicht noch eine andere Spur davon erkennen, wie es aussieht, dass der Mensch als im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Denn in Kapitel 3, Vers 11 heißt es, Gott hat die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt, aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Darin liegt die Ebenbildlichkeit Gottes, dass hier Gott, der ein ewiger und unendlicher Gott ist, uns mit dieser Ewigkeit und dieser Unendlichkeit als sein Gegenüber geschaffen hat. Dass wir letztendlich ja, ihn in der Hinsicht in seinem Ebenbild sind. Und das ist das, was der Kirchenvater Augustinus beschreibt, wenn er sagt, unsere Herzen kommen nicht eher zur Ruhe, bis sie ihre Ruhe in dir finden, oh Gott. Ja, unsere Herzen kommen nicht eher zur Ruhe, bis sie in dir, Gott, wo du uns doch als dein Ebenbild geschaffen hast, bis wir unsere Ruhe, unsere Zufriedenheit in dir finden. Der Philosoph Leibniz drückt es ganz ähnlich aus, wenn er sagt, wir sind mit einem Vakuum im Herzen geschaffen, mit einem Vakuum, das nur Gott füllen kann. Und ich denke, da kommen wir auf die Schliche. Mit dieser Unendlichkeit, dieser Ewigkeit im Herzen leben wir jetzt in einer Welt, die von Tod und Verfall bestimmt ist. Wir werden morgen sehen, das ist ein Grund für viele der Frustrationen, die wir erleben. Dass in uns diese Ewigkeit beibehalten ist und doch wir jetzt umgeben sind von einer Umgebung, die von Unendlichkeit und Begrenztheit beschaffen ist. Und so können wir drittens sagen, dass der Mensch, dass der Prediger auch das Bild des Menschen in Beziehung mit Menschen aufkommt. Ja? Wir alle wissen im 1. Mose 1 und 2 sagt Gott, es ist nicht gut für den Mann allein zu sein. Und er schuf ein Gegenüber, für eine Gesellen, eine Gehilfin, wie auch immer wir das verstehen wollen, für sie. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt, sagte Gott. Und so greift der Prediger es auf, wenn er sagt, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aushelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Ja, wir sehen hier letztendlich genauso, wie Gott den Menschen geschaffen hat, nämlich, dass wir das Leben mit Mitmenschen in Zweierschaft, in Dreierschaft, als Familie, in Gemeinschaft leben. Genau das greift der Prediger hier auf. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Die amerikanische Hotelkette Holiday Inn hat diese Worte, ja, wie kann einer, der alleine liegt, warm werden, wortwörtlich aufgegriffen. Ja, 2010 haben sie das in drei ihrer Hotels probiert in England, dass sie menschliche Bettwärmer zur Verfügung gestellt haben, ja, um ihren Kunden das vielleicht zu ermöglichen, wirklich in ein warmes Bett zu steigen. Seitdem habe ich nie wieder was davon gelesen, scheint nicht der große Hit gewesen zu sein. Aber das ist biblische Weisheit. Ja? Und ja, spiegelt sehr lustig vielleicht wieder. Letztendlich, wir sehnen uns danach. Und wir sind letztendlich auf andere Menschen angewiesen. Und so greift der Prediger dann auch noch einen vierten Aspekt dessen, wie der Mensch geschaffen ist, auf, nämlich den Menschen als einen Schaffenden, als einen schöpfenden Menschen. Ja, der Mensch wurde mit einer Sehnsucht nach Leistung und nach Errungenschaften geschaffen. Und das ist erhalten geblieben. Ja, Gott sprach nach der Schöpfung zu den Menschen, er brachte den Menschen in den Garten und er sagte, ihr sollt den Garten bebauen und bewahren. Ja, er sagte zu Adam und Eva, vermehrt euch und seid fruchtbar und herrschet über diese Erde. Das ist letztendlich das Kulturmandat, wie wir es nennen. Der Auftrag des Menschen und so sind wir veranlagt. Wir wollen aktiv sein. Und es ist faszinierend, einmal zu sehen, wie letztendlich die Schöpfung, wie Gott die Welt geschaffen hat, aufgegriffen wird in der Beschreibung des Predigers, wie der Mensch drauf und dran ist, Dinge zu schaffen. Und wir können das vielleicht besser nachvollziehen, wenn wir es im hebräischen Text lesen, aber im 1. Mose 2 heißt es, Gott der Herr pflanzte einen Garten. Und der Prediger beschreibt jetzt in Prediger 2 sein eigenes Tun. Er sagte, ich pflanzte mir Weinberge. Und dann heißt es in Genesis 2, und Gott der Herr ließ aus der Erde hervorsprießen allerlei Bäume. Und so heißt es dann hier, auch im Prediger 2 nachher, dass er Wasserteiche anlag, um daraus zu tränken den sprossenden Baumwald. Und dann sagt er, es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und so haben wir hier jetzt die Beschreibung, wie der Prediger letztendlich Wasserteiche anlegt, um daraus zu tränken den sprossenden Baumwald. Und dann sehen wir hier, wie Gott letztendlich die Welt mit Gold und Silber und Edelmetallen schuf. Und sagte, und das Gold dieses Landes ist gut, dort kommt auch das Bedolach-Harz vor und der Edelstein Onyx. Und der Prediger beschreibt über sein eigenes Tun, ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Sehen wir, wie hier, faszinierend, in Kapitel 2 letztendlich der Prediger sein eigenes Schaffen, ja, sein architektonisches und sein gärtnerisches Schaffen beschreibt als Widerspiegelung dessen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Ja, so sind wir veranlagt. Wir wollen aktiv sein. Wir wollen schaffen, wie Gott schöpferisch tätig gewesen ist. Und so sehen wir, der Mensch wird im Prediger beschrieben, genauso wie Gott ihn in den ersten zwei Kapiteln geschaffen hat. Gott ist immer noch derselbe. Und so sehen wir, dass Arbeit, Beziehung, das Ebenbild Gottes, unter Gott, dem Schöpfer und Richter zu leben, mit einer Veranlagung in Gott meine Erfüllung und Zufriedenheit zu finden, dass all das erhalten geblieben ist. Und doch erkennt der Prediger, dass mit dem Sündenfall ein dunkler Schatten darauf geworfen wird, der radikal verändert, wie wir jetzt unter diesem guten und weisen und ordnenden Gott leben können und wie wir mit dieser Veranlagung, mit der Gott uns geschaffen hat, jetzt hier auf Erden leben. Ja, wir sehen, dass der Gott, der die Welt als guter Schöpfer geschaffen hat, aber jetzt uns in eine Welt hineingeboren lässt, die von diesem Sündenfall gezeichnet ist, dass wir nicht mehr in der Lage sind, wirklich nachzuvollziehen, was ist denn jetzt eigentlich gut an dem, was der gute Schöpfer zulässt und was der gute Schöpfer tut. Und statt das Gute wirklich zu sehen, das müssen wir lernen, ganz neu wieder das Gute zu sehen, kommen wir zu dem Schluss, es ist alles Nichtigkeit. Ja, dieser ordnende und weise Schöpfer, der die Welt so wunderbar geschaffen hat, hat uns jetzt als gefallene Menschen die Fähigkeit genommen, wirklich seine Ordnung und seine Weisheit nachzuvollziehen. Und so wird alles, wie der Prediger beschreibt, ein Haschen nach dem Wind. Ja, die Tatsache, dass der Mensch erdig geschaffen ist, hat radikale Folgen in dem Moment, wo der Sündenfall und damit auch der Tod seine Folgen in dieser Welt zeigt. Ja, wo letztendlich wir hinsiechen und unsere Lebensspanne kurz ist, so wie auch die Lebensspanne der Tiere. Und wir letztendlich zu dem Schluss kommen, dass in vieler Hinsicht wir uns gar nicht mehr von den Tieren unterscheiden. In dieser Tatsache, dass der Tod uns plötzlich erhascht. Ja, der Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und damit als sein ihm gegenüber. Und damit letztendlich so geschaffen, dass wir nur unsere Zufriedenheit, unsere Erfüllung in Beziehung und unter seine Herrschaft erfahren. Mit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott abgefallen. Der Mensch hat sich von Gott, hat Gott den Rücken zugekehrt. Der Mensch ist im Abseits. Der Mensch ist hinausgewiesen worden aus der Gegenwart Gottes. Und so haben wir letztendlich den verloren, der uns die Erfüllung gibt. Und weit weg von diesem Gott ist letztendlich all das, was diese Welt uns zu bieten hat, nicht in der Lage, uns zu erfüllen und volle Zufriedenheit zu schenken. Ja, die Beziehungen, das wird schon in den ersten, den weiteren Kapiteln nach dem Sündenfall sehr deutlich. Die Beziehungen, zu denen Gott uns beschaffen hat, sind jetzt durch die Sünde beschwert. Ja, wir sehen, wie gleich schon zwischen Adam und Eva wir hier Schuldzuweisung haben. Zwischen den Söhnen Kain und Abel die Beziehung von Eifersucht und von Tod und Mordschlag bestimmt ist. Und so lesen wir die Kapitel weiter und wir sehen, wie Zwietracht und Spaltung und Trennung die ganze Menschheit bestimmen. Aufgrund der Sünde, die mit dem Sündenfall jetzt einen dunklen Schatten auch über unsere Beziehungen wirft. Ja, und dass der Mensch veranlagt ist, zu schaffen und letztendlich damit sein göttliches Mandat auszuführen, ist beschwert. Ja, das Fruchtbarsein und sich zu vermehren ist bestimmt von vielen Schmerzen. Die Arbeit im Acker sollte jetzt von Dornen und Disteln bestimmt sein und der Mensch muss jetzt im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen, bis er dann selbst zum Staub zurückkehrt. Und das bringt den Prediger zu dem Schluss, dass er sagt, was hat der Mensch letztendlich von seiner schweren Arbeit und von all seinen Sorgen? Er müht sich ab und dieses Wort mühen ist eins der Schlüsselwörter in dem Buch Prediger. Überall dieses Mühen und Abmühen, jeden Tag leidet er. Seine Arbeit bringt ihm nur Ärger ein und selbst nachts findet er keine Ruhe mehr. Es macht keinen Sinn, es ist alles nichtig, es ist alles Eitelkeit. Das Buch Prediger gibt uns also eine Erklärung, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und dabei konfrontiert das Buch uns mit all den Schattenseiten des Lebens. Es nimmt hier keinen Blatt vom Mund, sondern lässt uns ganz gnadenlos betrachten, wie es um diese Welt steht. Aber ich sage einmal, dabei ist das Buch Prediger gut für uns. Es ist nicht, dass ich jetzt will, dass wir alle hier deprimiert heute Abend ins Bett gehen. Denn lasst mich euch sagen, das, was ich euch jetzt erläutert habe, dass letztendlich es zurückzuführen ist, dass Gott derselbe ist, dass der Mensch derselbe ist, aber dass ein Fluch auf dieser Welt liegt, das ist letztendlich eine gute Botschaft. Solange wir diese Weltanschauung, dieses Menschenbild, dieses Gottesbild, was der Prediger beschreibt, erkennen. Denn wir könnten auch davon ausgehen, es gibt keinen Schöpfer. Und dann ist das, was wir heute Abend gesehen haben, keine gute Nachricht, sondern dann gibt es wirklich nur Hoffnungslosigkeit. Warum sage ich das? Nur ich habe hier auf Englisch die Worte Mercy of Vanity hingeschrieben. Mercy of Vanity ist der Titel einer Doktorarbeit, die ein guter Freund von mir geschrieben hat über das Buch Prediger. Und warum ausgerechnet hat er seine Doktorarbeit über das Buch Prediger Mercy of Vanity, also die Güte der Eitelkeit genannt? Nun, zum einen, Gott hat nicht Adam und Eva verflucht, sondern die Welt, in der sie jetzt leben mussten. Sie haben das Ebenbild Gottes nicht verloren. Und so lasst uns überlegen, letztendlich das, was behoben werden muss, ist, dass der Tod besiegt wird. Dass letztendlich der Mensch wieder zurückkommt zu Gott, in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Dass letztendlich die Sünde, die jetzt unser Leben bestimmt und zu dieser Frustration führt, dass diese Sünde in uns besiegt wird. Ich denke, wenn es noch nicht zu spät ist, könnten wir folgen und ihr seht, Amen, Halleluja. Es ist jemand gekommen, der den Tod besiegt hat. Es ist jemand gekommen, der uns zurückbringt in die Gemeinschaft mit Gott. Und es ist jemand gekommen, der der Sünde, den Stachel der Sünde letztendlich rausgezogen hat und damit den Tod besiegt hat. Das ist Jesus Christus. Und so ist der Glaube an Jesus Christus, dass letztendlich wir sehen, Jesus Christus ist die Antwort auf die Probleme, die wir hier wahrnehmen. Weil der Mensch, weil Gott derselbe ist und der Mensch noch derselbe ist, es bedarf jemanden, der nur diesen Schatten, diesen Fluch beseitigt. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Deshalb ist Jesus Christus gekommen. Nun, als zweites können wir sehen, im 1. Mose 3 wird beschrieben, wie Gott den Menschen aus dem Garten Eden hinaustreibt. Und auch das ist etwas Gutes. Denn das bedeutet, es ist nicht Gottes ewiger Plan, dass dieser Schatten der Vergänglichkeit über uns bleibt. Denn was wäre geschehen, wenn sie in dem Garten geblieben wären? Nachdem sie von der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hätten, hätten sie dann auch noch von der Frucht des ewigen Lebens. Und damit wäre dieser Zustand ewiglich besiegelt worden. Aber Gott hat sie hinausgetrieben, damit sie nicht von diesem Baum essen. Und damit hat er deutlich gemacht, dass dieser Fluch wieder weggenommen werden kann. Und dass das nicht die ewige Bestimmung des Menschen ist. Und es ist eben dieser Fluch, der in dem Buch Prediger beschrieben wird. Und der uns hinausblicken lässt darauf, dass wir wirklich diese Frucht des ewigen Lebens essen, nachdem Jesus Christus den Tod und die Sünde und letztendlich die Vergänglichkeit besiegt hat. Aber auch das ist Mercy of Energy, auch das ist Güte der Eitelkeit, dass Gott es zulässt. Denn inmitten dieser Frustration bringt Gott uns zu dem Punkt, dass wir sagen, ich kann nicht zufrieden sein in dem Zustand, in dem wir uns befinden. Sondern uns ständig dazu zwingt, dass wir aufschauen zu Gott, aufschauen zu seinem Heil, aufschauen dazu, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird. Wenn diese Eitelkeit, wenn diese Sinnlosigkeit, wenn diese Bedeutungslosigkeit nicht das Leben bestimmen würde, dann wären wir alle ziemlich zufrieden. Und wir würden uns nicht ausstrecken nach einer Errettung. Und so will ich vielleicht ganz kurz die Namen der Vorträge von heute Abend beleuchten, oder von diesem Wochenende. Ja? Dieser erste Vortrag heute Abend ist ein Platz an der Sonne, der Verlust des Paradieses und die Sehnsucht nach der Rückkehr. Ja? Wenn wir uns die biblische Geschichte angucken, dann hat alles angefangen in der Schöpfung. Ja, und das ist letztendlich, womit wir uns heute Abend beschäftigt haben. Und dann lesen wir, wenn wir uns die große, grobe Geschichte, den Heilsplan Gottes anschauen, sehen wir, dass als zweites die Sünde gekommen ist. Und mit der Sünde, der Sündenfall und die Auswirkungen des Sündenfalls. Ja, und so werden wir morgen früh den Vortrag haben unter dem Titel Das Leben im Schatten. Der Schatten des Todes und der Vergänglichkeit über allen Aspekten des Lebens. Ja, letztendlich, das ist das, was die Bibel beschreibt. Und wo jetzt das Buch Prediger wirklich uns diese Theologie der Vergänglichkeit noch weiter ausführt. Aber dann, wenn wir uns die grobe Geschichte, und ich bin mir sicher, dass der Stefan immer mal wieder diese vier groben Aspekte der Heilsgeschichte euch vorzeigt, ja? Schöpfung, Sündenfall, und dann kommt Jesus Christus. Ja, das ist letztendlich, das ist gekommen. Es ist der Aufgang der Sonne, das Leben in der Verbundenheit mit Christus, wo wir noch nicht im Himmel sind, aber wo Jesus anfängt, schon das Heil auszusprechen und letztendlich das Heil Gottes angebrochen ist. Und so werden wir morgen Abend sehen, ja, dass in Christus Jesus bereits schon diese Erneuerung angefangen hat. Und dass schon das Leben in der Verbundenheit mit Jesus Christus eine Antwort auf die Vergänglichkeit ist, von der wir umgeben sind. Und da werden wir dann Römer 8 insbesondere betrachten, wo Paulus diesen Aspekt der Sinnlosigkeit und der Eitelkeit, Vergänglichkeit dieser Welt aufgreift. Aber dann, letztendlich, wenn wir uns die große Geschichte anschauen, sehen wir, dass alles in der Offenbarung endet, in der Realisierung und der Umsetzung und dem Triumph des Heils Gottes. Letztendlich, die Schöpfung hat begonnen, das mit einem Platz an der Sonne, und jetzt letztendlich das letzte Kapitel der Bibel beschreibt das Leben über der Sonne. Das Leben mit Blick auf die Ewigkeit als Antwort auf die Vergänglichkeit. Letztendlich, das ist die Geschichte der Bibel und das ist das Leben als Christen, dass wir vorausschauen und dass letztendlich diese neue Himmel, diese neue Erde, die Gott eines Tages schaffen wird, letztendlich das ist, was auch jetzt schon unser Leben hier bestimmt. Und so wollen wir dieses Buch Prediger in diesen Tagen in seinen großen biblischen Kontext setzen. Angesichts dieser Tatsache von Schöpfung, Sündenfall, Jesus kommt und realisiert das Heil und dann die Verherrlichung, nämlich dass für alle Ewigkeit Gott dieses Heil realisiert und triumphen lässt. Und so war das jetzt heute Abend ein Einstieg. Und ich denke, wir sehen, dass diese Worte Jesu: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Letztendlich genau das beschreiben, wohin auch das Buch Prediger uns treibt. Letztendlich, wenn wir ehrlich den Umständen und der Sinnlosigkeit ins Auge schauen um uns herum, dann erfahren wir von der Botschaft des Neuen Testamentes: Hier ist in Jesus Christus derjenige gekommen, der genau das angepackt hat, was letztendlich zu dem Leben in dieser Frustration, in dieser Vergänglichkeit geführt hat. Und so soll über diesen ganzen Wochenende die Einladung Jesu kommen, wenn er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und es ist in unserer Beziehung zu Jesus Christus allein, dass wir wirklich recht lernen können, mit diesem Umstand, unter dem wir in dieser Welt leben, umzugehen. Und möge der Herr uns dafür in diesen Tagen die Augen öffnen. Amen.